Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, 11. Oktober 2024. Mit mir in Bern ist der Yannick Güttinger. Hoi Yannick.
Salut Dominik.
Du bist direkt an einer Medienkonferenz von der FDP gewesen. Die FDP will die Schule retten in der Schweiz. Was hat die FDP vor?
Ja, die FDP hat ja bereits im Sommer ein Positionspapier gestaltet und das von der Delegiertenversammlung verabschiedet, wo sie so ein bisschen zusammengestellt haben, was an der Schweizer Bildungspolitik nicht so gut funktioniert. Und jetzt heute hat man das noch ein bisschen mit etwas Konkretem nachgelegt. Man hat 5 Mustervorstöße eigentlich präsentiert, die in kantonalen Parlament eingereicht werden können. Ein paar sind schon eingereicht worden. Da geht es um die integrative Schule. Man will zum Beispiel Förderklassen wieder einführen, statt lernschwache Schüler in die Regelklasse einführen. Es geht um separate Sprachklassen für Leute oder Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Und es geht auch darum, Bürokratie abzubauen in der Schule, weil die FDP argumentiert, dass Lehrer sich nicht mehr auf den Kernauftrag der Schule fokussieren und viel mit Abklärung und Bürokratie beschäftigt sind. Und das wird man jetzt angehen. Aber unter Wahrung so ein bisschen vom Föderalismus. Man tut das national anstoßen, aber man will es kantonal umsetzen.
Ja, ist ja klar. Oder? Bildung ist eine kantonale Aufgabe. Darum muss man in den Kantonen das pushen, in den Kantonsparlament. Wie sieht denn das aus? Machen da viele Parteien, Kantonalparteien mit? Funktioniert das? Ich glaube, das hat man noch nie so probiert, das auch in etwas national anzustossen und unten durchzuführen.
Nein, mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass das schon mal so versucht worden ist. Die FDP redet von 30 Vorstössen, die bereits eingereicht worden sind im Kantonalparlament oder die noch sollen folgen in den nächsten 2 Wochen. Das klingt schon mal nicht schlecht, aber ich habe dann gefragt, ja, aber also, wenn man 5 Mustervorstösse
genau, hat, mal 26,
mal 26 sollte genau. Das eigentlich ein bisschen mehr sein. Da haben wir gesagt, ja, das ist ja so. Es sind nicht alle Kantonalparteien, die überall mitmachen. Das hat damit zu tun, dass Kantone in unterschiedlichen Stadien sind von Bildungsreformen.
Okay, fair enough.
Dass man dort vielleicht, wenn gerade eine Bildungsreform am Laufen ist, dass man dort nicht noch einen Vorstoß einreicht, sondern die Vorschläge in dieser Bildungsreform einbringt. Und so kommt das dann zustande, dass dann halt einfach die 30 Vorschläge, die 30 Vorstöße jetzt mal am Laufen sind. Da sollte aber noch mehr dazukommen. Das ist jetzt das erste Anfang. Mhm. Wir fangen jetzt erst an zu arbeiten, hat es geheißen.
Ja, da sind wir gespannt, was die FDP weitermacht. Ich denke, Schule ist ein gutes Thema, wo man sich muss annehmen muss. Also wir haben bei Nebelspalter ja viel zu dem Thema auch gemacht. Auch in diese Richtung verschiedene Sachen. Einfach am Schluss geht es darum, ob die Schule noch die Leute ausbildet, dass sie nachher im Job und im Leben halt parat sind irgendwo durch. Das ist die Hauptaufgabe und halt nicht irgendwie nachhaltige Entwicklung und weiss nicht was. Also nicht irgendwie noch die politische Erziehung, oder? Also auch der Trade-off und die FDP leitet jetzt wieder Wert drauf. Mal, die Schule hat eine bestimmte Kernaufgabe, das muss sie machen und der Rest ist halt zweitrangig, oder? Wie siehst du?
Das ist genau das, was Thierry Burkhardt so gesagt hat. Zuerst geht es darum, so ein bisschen das grundlegende Können, Mathe, Sprachen, darum auch eben die Sprachförderung für Deutsch. Für Leute, die Deutsch als Zweitsprache haben, dass man zuerst sattelfest im Deutsch ist. Man hat also eine Studie zitiert, dass Leute, die daheim nicht Deutsch reden, mhm, oder sprich nicht die Sprache von
Muttersprache,
ja, dass die Deutsch nicht beherrschen, dass die auch in Fächern wie Mathe schwächer sind. Oder? Darum sagt jetzt die FDP, zuerst muss die Sprache sitzen, die Grundwerte sitzen und dann kann man das dann ausbauen. Was ich spannend finde, ist, wie du gesagt hast, jetzt davor, das Vorgehen national, das Anstoßen und jetzt Umsetzen auf kantonaler Ebene, bin ich jetzt noch gespannt, wie das da kommt. Also mein Kanton Luzern, habe ich jetzt hier gelesen, da macht jetzt mal bei einem von so einem Mustervorstöss mal mit. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich kenne das auch nicht genau, was vielleicht noch nachher wäre. Mhm. Aber ich finde es mal ein interessantes Experiment. Mhm. Und ich habe den Thierry Burkhardt auch gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen als Blueprint könnte dienen für weitere Themen, wo vielleicht national relevant sind, aber auf kantonaler Ebene müssen umgesetzt werden. Und er hat gesagt, das könnte man durchaus auch wieder machen, vielleicht auch im Bereich Asyl, who knows, oder?
Man muss einfach sagen, oder wo man den Lehrplan eingeführt hat, wo ja wirklich die falsche Richtung gegangen ist, ist die SVP natürlich völlig allein gewesen. Oder ich meine, irgendwo durch, gut, man muss aber sagen, der Thierry Burkhardt ist dann noch nicht FDP-Präsident gewesen. Aber trotzdem, oder es zeigt eben, wie man dort letztlich der links-grünen Änderung von der Schule ausgeliefert gewesen ist. Und jetzt will man das ändern. Tun wir sicher mit dem Nebelspalter weiter verfolgen. Jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, nämlich den Ausbau von der Autobahnen, der Autobahn-Engpass-Beseitigung, Ausbauschritt. Es kursieren da verschiedene Wörter dazu. Der Alex Reichmuth hat in seiner unnachahmlichen Art genau angeschaut, nämlich wie das ist mit dieser Fläche. Oder? Also die Gegner sagen ja, Strasse ist furchtbar ineffizient, die Bahn ist viel effizienter. Sie denken natürlich daran, oder, dass in einer Intercity von Bern auf Zürich, wenn es ein Doppelstöcker ist und zwei, vielleicht sogar drei Kompositionen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sie sind, obwohl ich den Zug etwa dreimal pro Woche nehme, aber ist ja gleich. Da sind irgendwie 500 Leute, vielleicht sogar noch mehr drin. Das ist wahnsinnig zusammengepackt. Das merkt man, wenn man drin hockt. Und beim Autofahren, ja, das ist doch ganz schlimm. Aber es ist eben genau umgekehrt, oder? Er zitiert aus einer Untersuchung, okay, vom Bundesamt für Strassen Astra, aber ich glaube, er zeigt dann auch genau, wie man es berechnet hat. Das ist, glaube ich, schon sattelfest, oder? Also die Autobahnen haben 2,5-mal so viel Flächeneffizienz wie die Eisenbahnen und 8-mal so viel wie das übrige Strassennetz. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Autobahnen viel gebraucht werden, oder? Also sie sind, das wiederholt ja der Albert Rösti immer, es ist 3% vom Strassennetz, hat aber 40% vom privaten Verkehr und 70% vom Güterverkehr, wo man dort aufnimmt. 100 Quadratmeter Fläche von Autobahnen befördert 800 Personenkilometer pro Jahr. Bei den Eisenbahnen sind es nur 300 Kilometer und bei den Strassen, so der normalen Strassen, rund 100 Kilometer. Ist auch klar, die Strasse ist natürlich die Feinverteilung, oder? Dass da die grossen Schlagadern natürlich besser sind, ist auch klar. Aber es zeigt einfach, dass die Behauptung der Gegner nicht stimmt. Und ich glaube wirklich, bei dieser Vorlage, da geht es jetzt schon, je mehr ich auch Nervosität auf grüner Seite beobachten. Es geht einfach darum, ob die Anti-Auto-Ideologie und Hysterie, ob die gewinnt oder die biedere Sachlichkeit, die am Endeffekt sagt, wie gestern auch im Übrigen der SP-Baudirektor von Freiburg, der sagt, schau jetzt, es braucht beides, wir müssen beides instand halten. Zwischen den Zielen hat man können lesen, wir wollen nicht sein wie Deutschland, oder? Es ist doch einfach ein No-Brainer, um wieder das grusige Wort, was übrigens Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich furchtbar aufregen, wenn ich oder Markus Somm das brauchen. Aber die heisst ja einfach, man muss nicht überlegen, es ist klar, dass das gut ist. Oder wie siehst du das? Du brauchst auch beides, oder?
Ich mache auch eine Kombi, ich fahre mit dem Auto am Bahnhof und nehme dann den Zug bis auf Bern, weil ich bin nicht schnell in Bern, wenn ich das Auto nehme. Das ist halt einfach so, weil ich auf der A1 relativ viel Stau ist. Es zeigt einfach, dass das Argument vom Bundesrat Rösti, dass Autobahnen Schlagadern sind von unserem Land, das stimmt halt wirklich, oder? Weil auf engem Raum viel durchgepresst wird, in höherer Geschwindigkeit, oder? Also die Kapazität ist viel grösser und die Zahlen zeigen das einfach auf, oder? Und was dann noch dazu kommt, ist, das hat also Kolumnist Gottlieb F. Höppli heute in seiner Kolumne beim Nebelspalter auch noch geschrieben, die Unfallgefahr ist auch geringer auf der Autobahn, ja, weil man halt einfach flüssiger fährt, es gibt weniger Kurven, es gibt weniger Stop and Go, weniger Fußgänger, oder es fördert nicht nur, es ist nicht nur effizienter die Autobahn, es ist eben auch sicherer.
Wenn sie keinen Stau haben. Das ist, meine Auffahrunfall gibt es einfach immer dann, wenn man nicht kann fahren kann, also der vorne dran, oder?
Das stimmt.
Also gut.
Ja, ich muss noch sagen, es sind vor allem linke Argumente, die kommen mit Kulturland zu betonieren. Alex hat da auch zwei zitiert. Das hört man immer wieder. Finde ich spannend, dass das immer von der linken Seite kommt.
Ja, ja. Geht zum Buren,
aber
oder?
Aber die Ursachen wird man dann nicht bekämpfen.
Nein,
die Ursachen,
natürlich
wie zum Beispiel Personenfreizügigkeit oder so, die wird man dann nicht ansetzen. Aber wenn es um ihre Anliegen geht, um Strasse ausbauen, dann bringt man das Argument in allen anderen Fällen, wo man es dann nicht.
Das ist so. Jetzt müssen wir noch einen Tag vorausschauen. Morgen ist die Delegiertenversammlung von der SVP und das ist eigentlich ja einfach zu treffen, die nicht wahnsinnig viele Leute interessieren, muss man sagen. Also Delegiertenversammlungen generell, weil das ist ja etwas, was eine Partei macht, das ist eine Show für die eigenen Leute. Aber morgen ist interessant, und zwar ist die SVP selber schuld, dass man jetzt plötzlich davon redet, wie die SVP positioniert ist bei dieser einheitlichen Finanzierung vom Gesundheitswesen. Das ist eine Vorlage, die wir Ende November abstimmen. Dort eigentlich ist die Fraktion mehrheitlich dafür. Sie hat in der Schlussabstimmung 46 gegen 20 Ja gestimmt, im Ständerat einstimmig Ja. Es sind die grossen Kantonalparteien sind dafür, also von Watt über Bern auf Zürich sind alle dafür. Der Christoph Blocher gemäss 20 Minuten ist heute auch noch dafür. Aber die Rennleitung so ein bisschen um den Thomas Aeschi, Fraktionschef, ist dagegen. Sie befürchtet, dass es teurer wird, weil man damit Kantone mitgemacht haben bei der einheitlichen Finanzierung, hat man die Pflegefinanzierung noch so auf eine Bundesregelung reingenommen. Also man hat gesagt, Kantone müssen mithelfen finanzieren bis maximal 73,1%. Ich habe mich auch gewundert, woher die Zahl kommt. Ich habe das nicht herausgefunden, weil das ist völlig absurd, die Zahl. Ja, und die SVP befürchtet jetzt, ja, es könnte teurer werden, weil das natürlich viel Geld ist. Langzeitpflege kostet gemäss Bundesamt für Sozialversicherungen im Jahr 2040 11 Milliarden mehr als heute. Das ist dann, wenn ich so langsam langzeitpflegebedürftig werde und du langsam musst viel Geld zahlen dafür. Danke. Aber es ist wirklich ein Problem mit der Pflege, oder? Und die Regelung ist klar, das ist nicht unschön, wenn man so eine Bundesregelung einführt. Das ist echt Kantonsaufgabe, Pflege. Und gleich, ich meine, wenn jetzt eine wichtige bürgerliche Partei wieder sagt, wir gehen zusammen mit der Linken und wir tun den Fehlanreiz von der heute unterschiedlichen Finanzierung im Gesundheitswesen, wo eine halbe Milliarde zu viel kostet im Jahr. Wir tun jetzt das irgendwie wieder Nein sagen und nichts reformieren. Ja, es wird dann schon wahnsinnig schwierig, im ganzen Sozialstaat überhaupt noch etwas zu erreichen, finde ich.
Ja, es spielt ein bisschen die Thematik hinein, dass, oder auch der Thierry Burkhardt angesprochen hat, die SVP wird so ein bisschen links.
In gewissen Aspekten, das finde ich, ja.
Ja, also ich finde es spannend aus einer politwissenschaftlichen Sicht, oder? Man hat das auch bei der 13. AV schon gesehen, wo die SVP sehr trennt war, gespalten war. Das Gleiche auch beim Stromgesetz, wo wir auch eine sehr grosse Spaltung gesehen haben. Die SVP vereint sehr viel unter einem Hut. Oder? Es ist zum einen eine staatstragende Partei. Das sehen wir an dem Brief von den Gesundheitsdirektoren.
Genau.
Da haben sechs SVP-Gesundheitsdirektoren einen Brief geschrieben an die SVP, dass man doch da soll, zusagen soll. Da sieht man, was das dazu führt, wenn man Verantwortung muss tragen. Mhm. Oder? Das spielt vielleicht auch eine Rolle in Sachen AfD und in Österreich. Wenn man wirklich Verantwortung tragen muss, dann äußert man sich anders, als wenn man nur provozieren will und nur halt ein bisschen Populismus betreiben, so ein bisschen so bös gesagt.
Ja, das finde ich sehr bös gesagt, weil es ist wirklich so, oder die Zentralisierung von dieser Regelung, das ist schon stossend, weißt? Und wie die Kantone das Powerplay gemacht haben und gesagt haben, oder wir killen die ganze Geschichte, wenn ihr da nicht da für Pflegefinanzierung uns faktisch entlastet. Andererseits eben, ich finde eher noch das Argument ist, weißt, wenn wir das nicht machen, führt das ja zu einer höheren Steuerbelastung früher oder später.
Und ich finde, eine zahlt sowieso, oder?
Eine zahlt sowieso. Und ich finde schon, es ist eigentlich nicht das Dümmste, wenn man das über Krankenkassenprämie zahlt, weil dann steigt auch der Druck, dass man vielleicht eben eine noch bessere Regelung macht, eine Pflegeversicherung oder so, wo man zum Beispiel während seiner Arbeitszeit Kapital anspart, wo man dann für die Langzeitpflege einsetzt oder irgendwie so. Da gibt's Konzepte schon seit Jahren. Ich habe im Briefing, wo das Thema ausführlich besprochen wird, habe ich das auch verlinkt, wie man das könnte machen und so weiter. Also da gibt's bessere Lösungen und die muss man sicher angehen. Aber jetzt das Kind im Bad ausschütten, das ist natürlich nicht gut, oder meiner Ansicht nach.
Was ich gut finde daran ist, dass es zeigt, dass die SVP wirklich noch eine Debattenkultur hat in sich, dass man kann über Sachen streiten kann. Ich glaube, da ist jetzt auch die FDP, wie wir an der Bildungspolitik sehen, auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Debatte lebt. Da gibt es andere Parteien, die ein bisschen stringenter, ein bisschen zentralistischer geführt werden, wo so eine Debatte vielleicht nicht im Offenen kann stattfinden. Das finde ich durchaus etwas Positives an dieser Angelegenheit.
Ja, genau. Wer noch mehr Informationen will zum Gesundheitswesen, ich habe gestern von unserer Federal aufgenommen mit dem Andreas Faller. Das ist der Geschäftsleiter vom Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen. Ich tue das ebenfalls verlinken. Könnt ihr schauen. Er geht darauf ein, was man wirklich müsste machen am System. Statt immer nur so kleine Sachen ändern, Er findet wirklich mehr Qualitätswettbewerb. Das, als Patient finde ich das auch gut. Er findet die Fehlanreize beseitigen, die es heute gibt, die zu Mengenausweitung führen und Bürokratie abschaffen, Digitalisierung einführen. Ich denke, das lohnt sich anzuschauen. Genau. Jetzt müssen wir noch auf eine Geschichte gehen von dir, von heute Morgen. Das beim Lesen habe ich gedacht, das kann gar nicht sein, oder? Also, wir diskutieren irgendwie jahrelang, müssen wir Gesetze übernehmen von der EU und das führt zum Souveränitätsverlust. Und dann, wir sind jetzt zu gar nichts verpflichtet und dann macht es der Bundesrat trotzdem, oder? Erzähl, ja, wie.
Also, es geht ums Kartellrecht und um Teilrevision. Dort wollten wir, also, im Kartellrecht geht es eigentlich darum, grosse Unternehmen aufzuspalten oder Fusionen zu verhindern, wenn der Wettbewerb ausgeschaltet wird. Und da wollen wir jetzt das Schweizer Recht verschärfen. Man will es im EU-Standard anpassen. Das führt zu einem recht grossen Mehraufwand für unsere Wettbewerbskommission. Weil man halt muss vielleicht dann früher eingreifen, man muss früher Abklärungen treffen. Die Abklärungen sind komplizierter. Und dann ist man in dem Verwaltungsapparat auf die Idee gekommen, dass man doch den Mehraufwand, der durch das entsteht, weil man EU-Regeln anwenden will, kann man ja gerade einen Teil an die EU auslagern. Oder? Genau. Man kann ja einfach gerade das die EU-Kommission machen lassen, wenn man ja schon das gleiche System macht wie die EU. Und das ist, dafür ist der Bundesrat. Und auch der Ständerat hat sich bereits für das ausgesprochen.
Der Ständerat, und, hallo, und ihr habt das Zeug nicht gelesen?
Ja, wirklich, ich glaube, es liegt an dem, weil es ist nicht mal in der Debatte vorgekommen. Also ich habe die Debatte im Ständerat angeschaut. Es ist nicht mal ein Thema gewesen, oder? Und jetzt liegt es am Nationalrat. Dort ist jetzt das Thema, die Revision ist jetzt in der Kommission. Dort hat es aber schon ein paar kritische Stimmen gegeben.
Okay.
Dort gibt es auch noch einen Zusatzbericht vom Wirtschaftsdepartement. Und ich glaube, da wird jetzt ein bisschen Fahrt aufgenommen. Aber ich finde auch, also man kann ja nicht einfach freiwillig Souveränität abgeben auf Brüssel, auch wenn es wirklich uns betrifft, oder? Und es geht auch überhaupt nicht hervor aus dieser Vorlage, wie Schweizer Interessen sollen gewahrt werden, weil es gibt weder eine Rekursmöglichkeit für die Schweiz, noch gibt es eine Möglichkeit für die Schweiz, um an diesen Wettbewerbsgesetzen von der EU mitzubestimmen. Also ich weiß nicht genau, was da genau der Gedanke ist.
Ja, es zeigt halt ein bisschen, wie die Bundesverwaltung in dieser Frage funktioniert. Und ich meine, wir haben eine Wettbewerbskommission, das ist absurd. Sollen wir die ganz abschaffen in Brüssel, alle gliedern? Und dann, du hast es auch geschrieben, ich meine, die neue Wettbewerbskommissarin ist eigentlich eine linksextreme, marxistische Klimaaktivistin.
In EU.
Ja, die neue Wettbewerbskommissarin, warum habe ich es so gesagt, ist eben eine Marxistin, vor allem Klimaaktivistin, hat keine Ahnung von Kartellrecht, aus Spanien ursprünglich. Und ich muss sagen, das ist komplett absurd, wenn die nachher über Fusionen von Schweizer Firmen irgendwie beurteilen, nur weil die auch im EU-EFTA-Raum tätig sind. Das sind nämlich die meisten, so mittleren und grossen, weil wir halt so weltoffen und so grossartig sind. Nein, es ist wirklich absurd. Und das Ständerat, oder wo immer behauptet, sie seien die Chambre de Réflexion, das sind es manchmal in dieser Legislatur wieder mehr. Super, danke vielmals, aber da habt ihr nicht richtig angeschaut. Das ist relativ, relativ klar. Dünn die Geschichte lesen von dir, ich tue sie unten dran auch verlinken. Und jetzt noch ein bisschen. Ja, also lustig ist die Geschichte natürlich nicht, weil es ist jemand gestorben. Aber es ist schon noch verrückt. Es hat eine Gruppe von Neonazis und Rechtsextremen oder was auch immer genau, sind in Bayern am Lieblingsberg von Adolf Hitler gewesen. Das ist offenbar der Untersberg. Ich habe keine Ahnung, warum der so, der ist. Ich bin eigentlich froh, ist der in Bayern und nicht bei uns. Das hat historische Gründe und das ist gut. Und irgendwie muss man da spaziert sein. Und der 37-jährige Andreas M., offenbar ein führender Neonazi, ist auf nassem Gras, slippery slope, ist er ausgerutscht. 60 Meter, nein, wir dürfen nicht lachen. Er ist 60 Meter in die Tiefe gefallen und ist da dabei gestorben. Aber ja, es ist halt, das Karma schlägt manchmal zu. Das finden wir nicht gut. Es ist nicht gut, wenn jemand stirbt. Aber die Geschichte ist schon noch verrückt und ich finde einfach dünn nicht. Auch nicht bei trockenem Wetter. An irgendwelche Berge vom Adolf H. pilgern. Das ist, glaube ich, einfach die Lösung. Der Mann ist tot, der Mann ist furchtbar gewesen. Er hat das unglaublichste Verbrechen vom 20. Jahrhundert angerichtet. Und ich glaube einfach, man sollte es loslassen. Es ist gut, wie es ist. Man soll die Geschichte kennenlernen. Man soll lernen, was dort schiefgelaufen ist. Man soll erkennen, was für kollektivistischer Blödsinn kann gemacht werden. Rechtsextreme, Nationalsozialismus oder linksextremer kommunistischer Sozialismus. Das ist mir und dem Nebelspalter egal. Wir sind gegen braune und rote Fäuste, wie es immer geheißen hat. Darum da haben wir jetzt die Geschichte auch reingenommen, wie sie irgendwo durch zum Nebelspalter passt. Ja, das ist es gewesen, Bern einfach vom Freitag, 11. Oktober 2024. Janik Güttinger im Büro Bern, ich auch im Büro Bern. Das ist ein komisches Bild gewesen, weil wir immer ein bisschen überschauen, oder? Gell? Also, die haben wir zum ersten Mal so gemacht. Wir müssen noch irgendeine Bar anschaffen oder irgendwie so. Aber es hat keinen Platz. Unser Zimmer ist so klein da, weil wir so unbedeutend sind. Wir sind aber bedeutend, weil ihr zulässt, weil ihr immer wieder zulässt. Nächste Woche hoffentlich auch wieder, aber Montag wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke fürs Zuhören und denkt auch am Wochenende dran. Es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.